wieso scheitern dann so viele innovative Unternehmen daran, einen Mehrwert dann wirklich für Anleger zu schaffen? Also was ist so deine Erfahrung diesbezüglich?
Ich würde hier gar nicht den Unternehmen die Schuld geben.
Eher den Anlegenden, oder?
Es kommt auf das Timing der Anleger an. Also wenn du als Anleger glauben willst, dass dieser CEO in diesen nächsten 10 Jahren mit diesem CapEx, mit diesem Geld, das er ausgibt, dann irgendwann das Geld macht, das er verspricht und das heute tust, dann bist du als Anleger vielleicht schuld daran, dass du diesem Menschen das Vertrauen gibst. Aber es ist nicht immer das Management-Team schuld daran, dass so etwas nicht machbar ist. Nehmen wir ein Beispiel, oder? Nvidia. Nvidia hat zu einem guten Zeitpunkt diese Data Accelerator Chips auf die Welt gebracht. Wären die 5-6 Jahre früher gekommen, hätten die die Cloud-Infrastruktur gar nicht gehabt, um so massenmäßig verkauft zu werden. Das heißt, wir glauben oder wir sehen, dass manchmal auch ein bisschen Glück dazu gehört. Und wir wagen uns zu warten, bis ein Unternehmen wirklich bestätigt, wir machen etwas, das die Welt wirklich braucht, das ein Heim hat. Und danach, und das hast du mir in dem Video auch gesehen, war noch früh genug, um dabei zu sein. Man hätte einfach noch länger dabei bleiben sollen.
Unlocked. Herzlich willkommen zu Unlocked, dem Podcast von Swissquote, der denjenigen eine Stimme gibt, die den Mut haben, die Regeln ihrer Branche zu unterfragen und neu zu definieren. Sie ist in einem kleinen Schweizer Dorf aufgewachsen, hat Ingenieurswissenschaften an der ETH Zürich studiert, in Los Angeles, London und Zürich gearbeitet und ist am Ende zu dem Schluss gekommen, dass die Welt in die falsche Art von Innovationen investiert. Anstatt dem Hype nachzujagen, hat sie ein Unternehmen auf einer anderen Überzeugung aufgebaut. Nämlich, dass die wahren Erfolgsfaktoren nicht darin liegen, die Zukunft zu erfinden, sondern darin, Innovationen in Gewinn zu verwandeln. Unser heutiger Gast, Evelyn Pflugi, CEO und Mitgründerin von der Singularity Group. Evelyn, herzlich willkommen bei Unlocked.
Danke, dass ich hier sein darf.
Du sagst oft, Innovation sei nicht genug. Man müsse sie auch zu Geld machen können. An welchem Punkt in deiner Karriere hast du erkannt, dass viele Anlegende Innovation auf die falsche Art und Weise betrachten?
Ein ganz klarer Punkt. Davor gab es ein paar kleine Momente, aber ein ganz klarer Punkt war so um 2016, 2017. Da gab es eine neue Themenfondswelle. Viele ETFs und Produkte im Bereich Virtual Reality, 3D Printing und solchen Themen lanciert wurden. Und da ist mein Mitgründer Tobias auf mich zugekommen. Er hatte ein bisschen Geld gemacht und hat gerne in Technologie investiert und die Lösungsvorschläge, die die Technologie bietet. Und er hat mir erzählt, hey Evelyn, ich habe ein bisschen Geld gemacht, ich möchte das in Technologie investieren, Innovation. Und immer wenn ich so diese ETFs, diese Themenprodukte kaufe, gehen sie einmal hoch und dann wieder runter. Was kann man tun? Ich war damals Analystin und Portfolio-Manager im Energy and Resources-Bereich. Da kümmert man sich eigentlich nur um Cashflows. Also man versucht zu verstehen, welche Firmen Geld machen, anstatt Geld ausgeben. Und ich habe ihm vorgeschlagen, wahrscheinlich müsste man das auf den Bereich Innovation anwenden. Herausfinden, wer das Geld macht, statt wer das Geld ausgibt. Und so ist die Idee eigentlich recht klar geworden. Danach haben wir dann die Firma gegründet.
Also viele Menschen hören ja das Wort Innovation und denken sofort an irgendwelche futuristische Ideen, spannende Gadgets oder Unternehmen, die Schlagzeilen machen. Doch eben dieser Ansatz ist ja ganz anders und der war ganz neu. Jetzt, wie hat sich dieser Ansatz jetzt so über die letzten Jahre entwickelt? Also bist du diesem Ansatz treu geblieben oder habt ihr das ein bisschen adjustiert über die Zeit?
Dem Ansatz, dem Gedankengut sind wir sehr treu geblieben. Was wir sicher verändert haben, ist, dass wir das Ganze viel technologischer umgesetzt haben. Früher war es mit Excel, ja. Identifizieren, wer macht Umsätze mit Produkten und Dienstleistungen, die zu Innovationswertschöpfungsketten gehören. Und jetzt geht es immer noch genau darum. Wir machen das übrigens immer noch halbjährlich nur, also sehr systematisch, diesen ganzen Aufwand. Wir machen das immer noch mit Unternehmerexperten, die uns beraten, zu wo Geld gemacht wird im Innovationsbereich. Das Ganze ist einfach technologischer, digitaler umgesetzt.
Eben, du differenzierst oft zwischen Innovation und angewandter Innovation. Also wo liegt dann der Unterschied?
Viele Leute verstehen unter Innovation die Zukunft.
Also Zukunft morgen, 10 Jahre, 20 Jahre?
Viele Investoren, die mit uns darüber reden, haben Angst davor, oder? Dass, also einige mögen das, andere haben Angst davor. Das ist ja eigentlich die Zukunft, das ist irgendein Hype, das ist etwas im Forschungsstadium, irgendetwas mit einem Patent behaftet. Wann passiert das dann endlich? Angewandte Innovation, den Begriff nutzen wir, um zu unterscheiden. Oder? Und angewandte Innovation ist Innovation, die schon ein Heim existiert. Gefunden hat, die existiert. Okay. Ja. In unserem Sinne von Anlegen auch Geld macht und ertragsstark ist, Preisgestaltungsmacht hat und so auch bei den Firmen viel Wert generieren kann.
Also sind da eigentlich schon bereits etablierte Unternehmen, in welche ihr investiert?
Oft, nicht immer, aber meistens sogar, ja.
Wieso scheitern dann so viele innovative Unternehmen daran, einen Mehrwert dann wirklich für Anleger zu schaffen? Also was ist so deine Erfahrung diesbezüglich?
Ich würde hier gar nicht den Unternehmen die Schuld geben.
Eher den Anlegenden? Oder?
Es kommt auf das Timing der Anleger an. Also wenn du als Anleger glauben willst, dass dieser CEO in diesen nächsten 10 Jahren mit diesem CapEx, mit diesem Geld, das er ausgibt, dann irgendwann das Geld macht, das er verspricht und das heute tust, dann bist du als Anleger vielleicht schuld daran, dass du diesem Menschen das Vertrauen gibst. Aber es ist nicht immer das Management-Team schuld daran, dass so etwas nicht machbar ist. Nehmen wir ein Beispiel, oder? Nvidia. Nvidia hat zu einem guten Zeitpunkt diese Data Accelerator Chips auf die Welt gebracht. Wären die 5-6 Jahre früher gekommen, hätten die die Cloud-Infrastruktur gar nicht gehabt, um so massenmäßig verkauft zu werden. Das heißt, wir glauben oder wir sehen, dass manchmal auch ein bisschen Glück dazu gehört. Und wir wagen uns zu warten, bis ein Unternehmen wirklich bestätigt, wir machen etwas, das die Welt wirklich braucht, das ein Heim hat. Und danach, und das hast du mir in dem Video auch gesehen, war noch früh genug, um dabei zu sein. Man hätte einfach noch länger dabei bleiben sollen.
Gut, eben, das ist natürlich immer die schwierige Frage, wann soll ich dann wirklich aufsteigen? Klar, im Nachhinein schaut man in den Rückspiegel und dann ist es immer klar, wann hätte man kaufen sollen und entsprechend auch wieder verkaufen. Nehmen wir eine Technologie wie KI. Wo entsteht eigentlich der Wert bei dem Unternehmen, die Technologie entwickelt oder bei denen, die sie besser nutzen als alle anderen?
Ja, wäre unsere Antwort weder noch. Also wir schauen uns immer heute und die nächsten paar Jahre an. Und wir sehen heute, wie auch vor ein paar Jahren, den Wert, der im Ökosystem KI geschaffen wird, immer noch in der Wertschöpfungskette, in der Halbleiter-Wertschöpfungskette, den KI-Chips, den Memory-Chips, den Maschinenbauern, die das Ganze ermöglichen, den Foundries, die das ermöglichen und dazu noch die Energiewertschöpfungskette, also die Gasturbinen, die jetzt die Energie für diese Datacenters liefern. Wir waren noch nie so schnell überzeugt davon, dass die Anwendung, also die Software, nicht, dass sie nicht machbar wird. Die ist schon machbar, die ist heute schon machbar. Aber dass sie wirklich der Bereich ist, der unantastbar ist, der nicht einfach nachzuahmen ist und der Preisgestaltungsmacht hat, davon sind wir nicht so überzeugt. Deswegen sind wir eher noch in der ganzen eigentlich Infrastruktur der KI und nicht so sehr in den Anwendungen positioniert.
Du hast vorhin auch gesagt, eben Nvidia oder Innovation hat viel auch ein bisschen mit Glück zu tun, vielfach aber eben auch das Timing. Wie du gesagt hast, das Timing muss eigentlich stimmen, dass dann eigentlich eine Technologie oder auch ein Produkt dann wirklich auch angefragt wird. Man kann zu früh oder zu spät sein. Also es ist, man kann jetzt Glück sagen, aber das Timing ist schon extrem wichtig. Wann komme ich mit einer Innovation, wo dann der Markt auch wirklich braucht und dann die Infrastruktur auch gegeben ist?
Genau, ja.
Ihr habt ja den Singularity Index entwickelt, den ersten Benchmark für angewandte Innovation. Was genau versucht ihr damit zu messen, was traditionellen Index entgeht?
Also ein traditioneller Index nimmt einfach die Firmen, zum Beispiel der S&P, alle Firmen, die in den USA auf dem Exchange gelistet sind, rankt die dann nach Marktkapitalisierung und dann, wenn du den ETF kaufst, kaufst du diese Firmen entsprechend gewichtet, oder? Und das war gut als Anlagevehikel zu einer Zeit, wo du noch die Mehrheit des Marktanteils hattest, der aktiv diese Firmen dann bewertet und sicherstellt, dass die Größeren zu Recht zu groß sind, etc. Was wir halt je länger je mehr sehen, ist mittlerweile sind, glaube ich, 50% der mehr als 50% der Assets under Management in Aktien in den USA passiv investiert. Und das heißt, dass diese Preisgestaltung durch die aktiven Anleger nicht mehr unbedingt so stattfindet. Was wir machen, ist nicht allzu viel. Also wir gehen nicht Firmen besuchen und fundamental Einzeltitel auslesen, sondern wir legen einen einzigen Faktor auf diese Indizes, auf den Nasdaq, den S&P, den MSCI All Country. Nämlich wir filtern daraus die Unternehmen, die noch irgendetwas machen, mindestens 10% ihres Umsatzes, mit etwas, das zu einer Innovationswertschöpfungskette gehört.
Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was ihr jetzt sagt, das ist Innovation? Da gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Themenfaktoren, die ihr da anschaut.
Ja, wir versuchen eigentlich Innovation, das gibt es zwar nicht, ist unmöglich, aber wir versuchen das Perpetuum mobile der Innovation darzustellen. Irgendwann gab es ja das Auto noch nicht zum Beispiel. Mhm. Den Motor, den wir kennen, des Autos auch nicht. Die Chassis nicht, die Straße nicht, etc. Wir versuchen eigentlich einfach die Weltentwicklung zu verfolgen. Wir reden dazu mit etwa 40, mittlerweile fast 45 Unternehmen, die verschiedene Technologien aufbauen.
Und über den Globus verteilt, nehme ich an.
Genau, ja. Über den Globus verteilt. Und via diese Experten, also diese Unternehmer, stellen wir fest, einige von denen machen Sachen, die Zukunftsmusik sind. Die verstehen eigentlich, hey, ich will zwar Cell-Based Meat machen und einen Bioreaktor, aber keiner will es kaufen. Die helfen uns zu verstehen, immer noch Zukunft, wird wahrscheinlich nicht so schnell verkauft. Oder?
Für euch nicht interessant.
Genau. Ja. Und sie helfen uns aber dann auch zu verstehen, hey, wo spielt heute die Musik? Und so gehen wir vor. Das heißt, wir sagen nicht, wir suchen KI, wir suchen New Energy, wir suchen neue Materialien, sondern wir reden mit vielen Experten über verschiedene Branchen, eigentlich alle, die es gibt, und versuchen zu identifizieren, wo sind diese Tipping Points, wo etwas machbar wird, zum Beispiel diese Data Accelerators, aber auch neuartige Gasturbinen, die schneller und effizienter diese Energie liefern können, also zum Beispiel Flugzeugmotoren, die nur wenige Unternehmen können. Was wir noch darauf setzen, nachdem wir mit diesen Experten geredet haben, ist, wir schauen nach, ist das etwas, das alle Chinesen und zu viele Firmen nachahmen können, oder hat das Alleinstellungsmerkmal?
Und also diese Burggrabentitel sucht ihr eigentlich.
Genau, genau. Und was wir auch natürlich machen, und darauf verbringen wir das meiste unserer Zeit, oder die meiste Zeit, das ist sicherzustellen, dass wir nicht mehr in Sachen sind, die einfach Massenware geworden sind. Wie zum Beispiel Elektrovehikel, die mittlerweile fast jeder bauen kann.
Also das heißt, ihr geht eigentlich gar nicht mit einer Vorstellung dahin, was Innovation sein könnte, sondern ihr seid einfach im Austausch mit Leuten, die diese Innovation vorantreiben und versuchen da ein Gespür zu bekommen, was könnte eigentlich so die nächste große Innovation sein.
Genau.
Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, das ist jetzt vielleicht bei den Anlegern noch nicht so auf dem Radar, wo du sagst, hey, das müsst ihr darauf müsst ihr achten, das könnte interessant werden? Weil momentan sprechen alle über KI, KI, KI. Ja. Vielleicht gibt es ja noch andere Themen, die auch sehr interessant sein könnten.
Ich würde jetzt sagen, alle Bereiche, die wir heute als relevant erachten, sind Sachen, die wir denken, hat der Markt missverstanden und unterschätzt. Das heißt, alle unsere Bereiche im Moment sind nach wie vor unterschätzt, wie jetzt zum Beispiel die ganze Infrastruktur hinter der KI-Geschichte.
Mhm, okay.
Innerhalb dessen mein persönlicher Favorit, aber es wäre eine persönliche Meinung, die dann nicht in die Portfolios reingeht, weil wir keine persönlichen Emotionen einfügen, wäre immer noch die ganze Energieinfrastruktur, jetzt nicht nur für die Data Centers, sondern erst recht jetzt nach dieser Iran-Krise wird sicher noch mehr investiert in Energieunabhängigkeit. Und da gibt es einige traditionelle Unternehmen, die, weil dieses ganze Thema nicht mehr so super hype war, es gibt gar nicht mehr so viele davon, die sich darin spezialisiert haben. Energieinfrastruktur, die ganze Elektromechanik dahinter. Und da hat man jetzt zum Teil 2-3 Unternehmen, die pro Region Vorreiter sind. Und da kann man eigentlich auch gute Preisgestaltung machen.
Durchsetzen, genau, ja.
Vielleicht noch etwas. Bis hierhin haben wir, und das machen wir in unserem Prozess bewusst auch, haben wir noch nicht von Unternehmen gesprochen. Oder? Ich habe zwar Beispiele genannt. Unser Prozess ist extrem darauf fokussiert, zuerst mal zu identifizieren, was ist wirklich heute innovativ, was wird missverstanden. Dann, welche Produkte und Dienstleistungen repräsentieren das? Und erst dann schauen wir, welche Firmen machen das. Das nimmt etwas weg, was Anlageportfolios oft ruiniert, nämlich Emotionen.
Emotionen, gutes Thema. Genau, haben wir auch im Vorfeld beim Kaffee über die Emotionen beim Investieren diskutiert. Sprechen wir noch von einer Idee zu einem investierbaren Portfolio. Ich meine, das ist ja gut, dass man so einen Index hat, aber einen Index kann man per se ja nicht kaufen, außer man baut ein Produkt darauf. Und eben diese Philosophie steht auch im Mittelpunkt des neuen Team-Trading-Zertifikat, das ihr mit uns zusammen und der Singularity Group auflegt. Innovation Money Makers. Das sollte da ziemlich bald kommen. Viele sagen, ich bin von KI, Energieeffizienz oder Medizintechnik überzeugt, ich weiß aber nicht, welches Unternehmen ich auswählen soll. Ist genau das Problem, das dieses Zertifikat zu lösen versucht. Also einfach so, viele Leute haben schon auch Gedanken, Innovation, ich bin der Meinung, das könnte die nächste Innovation sein, wissen dann aber gar nicht, welche Firmen decken dieses Bedürfnis ab. Und das versucht ihr mit diesem Zertifikat zu lösen, dieses Problem. Noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, dieses Teams Trading Zertifikat ist nur für Schweizer Anleger zugänglich.
Kurze Antwort, ja, vielleicht noch dazu angehängt. Diese Themen, die du jetzt erwähnt hast, die deckt dieses Zertifikat ab, weil wir heute da den missverstandenen Wert sehen. Was wir langfristig mit diesem Zertifikat machen werden, wenn KI irgendwann Massenware ist, und es eine neue Innovation gibt, die wirklich Geld machen kann bei diesen Unternehmen oder bei anderen Unternehmen, dann ist unser Prozess dafür gebaut, das abzufangen und aus diesen nicht mehr Zukunftsthemen oder Gegenwartsthemen rauszugehen.
Genau, eben das Zertifikat bietet ein Engagement in Themen wie KI, digitale Infrastruktur, Industrie der nächsten Generation, Energieeffizienz und Medizintechnik, haben wir alles schon ein bisschen angetönt. Warum gerade diese Themen? Das sind die Themen, wo du sagst, Innovation, ja, missverstandene Innovation und auch bereits Firmen, die Cashflow aus diesen Themen generieren.
Genau, super zusammengefasst.
Sehr schön, da habe ich aufgepasst. Könntest du vielleicht auch noch 2-3 konkrete Unternehmen aus dem Portfolio nennen und erläutern, warum sie ihre Vision der angewandten Innovation besonders gut verkörpern?
Ich versuche jetzt vielleicht Unternehmen zu erwähnen, die man nicht so kennt. Ich kann dann noch einige dazu nehmen, die alle bereits kennen. Die haben wir auch dabei. Es gibt dann auch Firmen, die man erwartet, die vielleicht nicht dabei sind.
Okay. Hast du vielleicht dann...
Könnte ich.
bin ich wirklich gespannt, was da für Firmen jetzt auftauchen. Das vielleicht okay. Mal die Unbekannten.
Mhm. Also zum Beispiel, kennst du ja die ganze Halbleitergeschichte, oder? Und man redet die ganze Zeit davon, dass ASML ein europäisches Unternehmen ist, das das Ganze ermöglicht, diese High-End-Chips. Wusstest du, dass es ein japanisches Unternehmen gibt, das heißt Hoya, das ist eigentlich ein Unternehmen im Gesundheitsbereich, das sich spezialisiert hat auf Photomasks. Und diese Photomasks sind im Halbleiterbereich eine unglaublich wichtige Zutat. Ohne die kann ASML gar nicht überhaupt ihre Maschine anwenden und Nvidia keine Chips designen und TSMC diese Chips nicht produzieren. Das ist zum Beispiel ein ungewöhnliches Unternehmen, ein Healthcare-Unternehmen, das sich im Halbleiterbereich extrem mit Alleinstellungsmerkmal etabliert hat.
Spannend, also ich kenne das Unternehmen wirklich nicht, noch nie gehört. Aber wie kommt ihr dann auf solche Unternehmen? Also das ist wahrscheinlich schon ziemlich aufwendiges Research, das ihr da betreiben müsst.
Wenn man das machen würde, wie alle Unternehmen der Welt anschauen, wäre das unmöglich. Weil wir zuerst Innovationsbereiche definieren, dann suchen, welche Produkte und Dienstleistungen repräsentieren diese Innovation. Dann schauen, machen das hoffentlich nicht alle Chinesen schon. Und diese Auswahl getroffen haben, können wir eigentlich nach diesen Revenue Reporting Lines, nach diesen Umsatzlinien, nach diesen Produkten und Dienstleistungen suchen in den Firmenreports. Und dann taucht die Firma auf. Und so tauchen dann auch Firmen auf in Japan, im Gesundheitswesen, die etwas Solches machen. Sonst braucht man da ein riesen Analystenteam, das da suchen geht.
Eben, wollte ich gleich sagen, weil es gibt ja doch viele gelistete Aktien, die man ja dann alle screenen müsste. Also vielleicht noch eine andere Titel, wo jetzt nicht so bekannt ist?
Zum Beispiel, also wieder unbekannt, aber es gibt dann auch vielleicht aus meiner Sicht interessantere, die bekannt sind. Es gibt noch Johnson & Johnson, die kennt man für Baby Oil. Die machen aber auch 3D-gedruckte Prothesen, die extremes Wachstum sehen. Dann zum Beispiel eine Vinci, ein französisches, eigentlich so Construction-Unternehmen, ich rede wieder Englisch, ein französisches Unternehmen, das vor allem eigentlich Bauarbeiten macht. Die haben sich im Bereich Energieeffizienz, aber auch Data-Center-Build-out spezialisiert und profitieren jetzt auch wieder vom KI-Boom als eigentlich Bauunternehmen. Auch ein lustiges Beispiel. Dann gibt es eine Siemens Energy bei den Gasturbinen wieder, also wieder ein europäisches Unternehmen. Vielleicht weniger bekannt, dass Broadcom die TPUs, also die eigentlich die KI-Chips für Alphabet macht und eigentlich ein Mitstreiter von Nvidia ist. Okay. Und Nvidia ist auch in unserem Portfolio.
Auch dabei, okay. Genau. Welcher bekannte Titel ist dann nicht dabei? Ich habe schon fast ein bisschen gedacht, Nvidia lasst ihr außen vor, aber Nvidia auch dabei.
Nvidia sind wir nach wie vor dabei, da sind viele unserer Peers eigentlich schon raus, weil sie erwarten, dass jetzt die Software und die ganze Anwendung kommt. Wir sehen immer noch Mehrwert bei den Halbleitern. Nicht dabei, große fehlende Komponente aus dem Benchmark ist, eine Apple ist nicht dabei, eine Tesla ist nicht dabei, Netflix ist nicht dabei. Das sind alles Unternehmen, die unsere Kriterien nicht erfüllen, weil sie nicht in diesen Bereichen Umsätze machen, die wir als relevant identifizieren.
Genau, also wenn Menschen ja von Innovation hören, denken sie oft an riskante, volatile Unternehmen. Ihr Ansatz, also der Ansatz ist ja jedoch viel diversifizierter und systematischer. Warum ist Diversifizierung besonders wichtig, wenn man in Innovation investiert? Ist es besonders wichtig, ist es wichtiger als wenn man in die klassischen Unternehmen investiert, weil eben schon die Volatilität ja bekanntermaßen bei innovativen Firmen schon höher ist. Also ist Diversifikation schon sehr, sehr ein wichtiges Thema, wenn man in innovative Unternehmen investiert?
Ich glaube, es ist allgemein wichtig. Das wäre meine persönliche Philosophie. Im Innovationsbereich hast du es bereits angetönt. Was wir sehen und immer wieder gesehen haben und glauben ist, weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt bei egal welchen Bereich, hast du vielleicht 3-4 Unternehmen, die ein geniales Produkt machen, niemand kann es sonst. Ich habe noch niemanden erlebt, keinen guten Investor, der immer die richtige Einzelfirma gewählt hat. Cloud, wir hatten eine riesen Cloud-Welle. Einmal gewinnt Oracle den Vertrag mit OpenAI, das nächste Mal ist es Alphabet, dann hat Microsoft einen Riesenvertrag. Die machen alle etwas Geniales, das wahnsinniges Wachstum, oder haben es gemacht, das wahnsinniges Wachstum hatte. Und man konnte nicht wirklich sagen, wer ist jetzt nächstes Jahr der Winner. Da kaufen wir alles ins Portfolio. Da nehmen wir einfach die ganze...
Alle Winner kaufen.
Genau, ja. Also es gibt manchmal mehrere Winners und man kann nicht richtig tüpfen. Diversifikation zu verschiedenen Innovationen, eben Energie, 3D-Druck, alle diese verschiedenen Bereiche, neue Motoren für Flugzeuge haben gar nichts mit KI zu tun. Das hilft im Portfolio, weil, wie du gesagt hast, es gibt manchmal Hypes oder Newsflow, dann spiket irgendetwas, weiß nicht wie, die Luft oder es geht durch den Boden durch und da hilft es, noch andere Sachen zu haben, die das Ganze ausbalancieren.
Eben, also Innovation verändert ja jede Branche, aber nicht alle Innovationen schaffen denselben Mehrwert. Wenn du jetzt ein Thema auswählen müsstest, das du für heute unterschätzt haltest, welche wäre das? Also welches Thema hattest du jetzt wirklich nicht so auf dem Radar?
Das ist wieder ein persönlicher Favorit. Das ist das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, die ganze Energieinfrastruktur und das Potenzial dahinter, unabhängiger zu werden in der Wertschöpfungskette der verschiedenen Energieressourcen, das Ganze zu elektrifizieren. Obwohl viele schon lange darüber reden, geht es immer wieder unter. Also was in der ESG-Zeit auch wieder davon gehört, aber irgendwie lächst der Markt danach, neue Hypes zu hören. Und dieser geht eigentlich immer weiter und befüttert all diese Bereiche, aber tönt nicht so sexy und wird so eigentlich eher unterschätzt.
Spannend, ja. Vielleicht kommt ja noch der Hype dann. Und eben, also momentan eben sprechen ja alle über KI. Aber was glaubst du, was die Leute an dieser Investitionsmöglichkeit immer noch falsch verstehen? Also verstehen die Leute wirklich, was KI machen kann, machen wird? Oder was denkst du, wo könnten hier gewisse Missverständnisse liegen?
In meinen Gesprächen mit Investoren spüre ich, dass sie sehen, was die KI alles machen kann, weil wir wenden sie alle ein bisschen an. Genau. Ich hatte Gespräche mit Leuten, die jetzt ihre eigenen Kühlschränke flicken, weil sie KI haben etc. Oder man spürt, okay, ich kann alles viel schneller und besser und alleine machen. Das heißt, man spürt, das hat einen Effekt. Was man daraus schließen will, ist, dass es einen Winner gibt, Anthropic oder eine OpenAI, je nachdem, wo Peter Thiel oder Elon Musk investiert ist, dass das irgendwie einen Einfluss hat. Wir sehen eigentlich eigentlich eher ein Kampf, ein Preiskampf in diesen ganzen Anwendungen der KI. Und wir raten Anlegern nicht so, die Zeit damit zu verschwenden, da den Winner zu finden. Mhm. Weil die jetzigen Gewinner, die Geld wie Heu machen, von diesem Bedürfnis all dieser Milliardäre und anderer Investoren, die Endanwendung zu machen oder die Anwendung in der Industrie, profitieren im Moment immer noch die ganze Halbleiterindustrie, natürlich nicht alle, die mit Alleinstellungsmerkmal, und die ganze Energiewertschöpfungskette dahinter. Und da kann man eigentlich relativ, nicht risikolos, aber risikoärmer hier investieren, Geld machen, die Märkte überraschen. Und das andere wird sich irgendwann vielleicht zeigen. Aber die Zeichen sehen eher so aus, dass da die ganze Zeit jedes Mal ein anderer ein bisschen mehr gewinnt.
Ja, also ich sehe auch, also natürlich in unserem Unternehmen ist natürlich auch, Swissquote ist auch eine innovatives Unternehmen, ist natürlich schon auch KI ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass natürlich die Firmen, die KI verwenden werden, einfach in Zukunft einfach einen Vorteil gegenüber den Firmen haben, die KI nicht verwenden.
Also das glaube ich auch.
Also ich denke, wichtig ist einfach, dass ein Unternehmen KI verwendet. Es muss ja nicht KI, wie jetzt OpenAI entwickelt haben, sondern man muss es in Unternehmen einbauen. Mhm. Und dann hat man einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen.
Und das stimmt, aber Swissquote macht das, weil ihr eine Struktur habt und eine Managementkultur, die das ermöglicht. Und wir wagen uns nicht zu evaluieren, welche Firma da regelmäßig haben wir. Das wäre dann so, oder ein Management-Meeting. Macht dieser Manager das, nächstes Jahr macht es der andere, der neu gekommen ist. Das ist dann eher eine fundamentale Entscheidung. Und wir setzen dann lieber auf Gegebenheiten, die einfacher zu identifizieren sind, als jetzt zu sagen, hey, dieses Management ermöglicht das, dieses wird es nicht ermöglichen.
Also ihr schaut einfach die Bilanz an, die nackten Zahlen auf gut Deutsch.
Ja, genau. Aber dass alle, unseres Erachtens sollten alle Unternehmen das anwenden, aber unseres Erachtens könnten es auch. Und das ist ein Unterschied. Also jedes Unternehmen, der diese Struktur und die Managementstruktur oder jedes Unternehmen, das diese Managementstruktur hat, könnte das ermöglichen. Das ist nicht dasselbe. Nicht jedes Unternehmen kann KI-Chips machen. Nicht jedes Unternehmen kann Airplane-Engines machen. Also wir suchen diese Alleinstellungsmerkmale und nicht solche Sachen, die einfach zu verändern sind.
Ihr habt auch erhebliche Investitionen in die Energieeffizienz und die industrielle Transformation getätigt. Woran glaubst du, dass diese Themen weniger Beachtung finden als KI, obwohl sie vielleicht genauso bedeutsam sind? Sind das einfach die Medien, die einfach gewisse Themen extrem pushen?
Was meinst du?
Also ich finde schon auch, dass natürlich der Einfluss der Medien schon erheblich ist, was solche Themen anbelangt.
Ja. Hören wir sicher mehr in den Medien. Obwohl jetzt haben wir Energiekrise hin und her die ganze Zeit auch gehört, aber vielleicht ist es auch weniger fassbar. Wenn du KI hast du irgendwie in der Hand, dann weißt du, dass da tut sich was. Aber so ein Ölbohrer kennt nicht jeder.
Ja, und ich meine, mit der Energiekrise ist einfach klar, wir spüren das jetzt alle, okay, die Ölpreise werden teurer, also sprich, wenn ich mein Auto tanke, dann wird es teurer, oder wenn ich meine Ölheizung auffüllen müsste, was ja immer noch gibt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, man spürt das auch nicht so im täglichen Leben,
stimmt,
wie jetzt vielleicht KI. Weil ich bin auch der Meinung, dass mittlerweile sehr, sehr viele Leute KI täglich nutzen und es vielleicht gar nicht mal wissen. Sei es jetzt irgendein Chatbot, wo sie schreiben, wo sie vielleicht gar nicht denken, das könnte ja ein Mensch dahinter sein. Mhm. Obwohl es muss ja schon ein Disclaimer stehen, dass es KI ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben mehr mit KI zu tun, als wir wirklich glauben. Und das andere Thema ein bisschen abstrakter ist. Die ganze Energieeffizienz.
Ja, aber ich stimme dir zu. Dann eine Kombination aus Medien, das eine tönt nicht so genial, nicht so sexy, das andere ist näher an einem dran.
Ja, und ich meine, die Medien müssen ja auch Schlagzeilen verkaufen schlussendlich.
Ja, stimmt, ja.
Sprechen wir noch ein bisschen über Trends, die die nächsten Jahrzehnte prägen könnten, zum Beispiel Medizintechnik. Stellt ja wirklich einen weiten großen Teil des Portfolios dar. Was ist deiner Meinung nach die Auffassung, die in den nächsten 10 Jahren am meisten in der Medizin ändern wird? Also was könnte da noch auf uns zukommen?
Da muss ich noch vielleicht ein Sternchen machen. Unser Portfolio deckt ab, was heute Mehrwert
und
generiert,
nicht in Zukunft,
der unterschätzt ist. Gast heute. Ich habe aber hierzu auch unsere Unternehmerexperten gefragt, weil ich die Frage erhalten habe von deinem Team. Und ich habe sie gefragt, weil sie sind in einer viel besseren Position als ich, einfach zu sagen, was sehen sie wirklich als das größte Potenzial in den nächsten 10 Jahren. Wir haben 3 Leute befragt aus unserem Netzwerk. Andreas Schneider von Ipsomed, dann Simone Leonetti von der HSLU Luzern, der da das KI-Center leitet. Und vielleicht kennst du das Unternehmen CSEM, da ist Vincent Revol bei uns im Healthcare-Bereich. Die helfen Industrieunternehmen, großen und kleinen, Innovationen zu implementieren. Und diese 3 Experten haben alle natürlich gesagt, hey, wir haben ein Riesenproblem auf der Welt, vor allem auch in der Schweiz. Wir werden älter, wir haben weniger...
Das demografische Problem, das
bekannte. Haben weniger Kräfte in der Gesundheitsbranche. Und alle 3 haben das eigentlich, sehen da gar kein so großes Risiko, weil sie technologische Lösungen sehen. Das heißt, sie haben eigentlich eine... Ich mache mir eher Sorgen um dieses Thema, aber sie sind überzeugt, dass neue Technologien das alles lösen werden. Also sie sind überzeugt davon, dass man mehr zu Hause behandeln kann, auch ältere Leute länger zu Hause bleiben können mit At-Home-Care. Sie glauben, dass der ganze Prozess zum Arzt gehen, dann eine Behandlung erhalten, digitalisiert wird, ein Transkript erhalten wird, das viel schneller verarbeitet werden kann, dass damit der Arzt nicht die ganze Zeit mit Notes seine Zeit verbringen muss.
Und nur der Arzt selber lesen kann.
Und dann hat Vincent Revol hat noch etwas erwähnt, das jetzt schon Milliarden gespart hat in der Entwicklung von verschiedenen Medikamenten, das jetzt schon stattfindet und später noch schneller gehen wird. Nämlich, man kann jetzt ohne Tierversuche und menschliche Trials auf Chips Zellen von verschiedenen Organen, die wir haben, die Medikamente testen und schneller prognostizieren, wie sich diese Zellen verändern werden und was die Gefahren oder die Nutzen dieser Medikamente sein werden.
Also dann eben siehst du eigentlich diese, eben, wir haben ein Problem, das wissen wir alle, wir werden alle älter, junge Fachkräfte zu bekommen ist schwierig und da wird schlussendlich die Technik uns weiterhelfen, egal in welchem Bereich. Also eben mit Medizin natürlich sehr, sehr wichtiges Thema. Aber du verbringst ja auch wirklich sehr viel Zeit nach Unternehmen, die Zukunft gestalten. Also welches Unternehmen oder welcher Trend wird von den meisten Anlegern deiner Meinung nach immer völlig unterschätzt? Haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Ja.
Das stimmt, ja. Vielleicht ein Trend, der unterschätzt wird oder der gefährlich ist, der jetzt nichts mit Innovation zu tun hat oder vielleicht mal eine Innovation war, ist passives Anlegen.
Da musst du mir jetzt helfen. Wieso ist das eine Gefahr?
Es machte einmal Sinn, dass eine Pensionskasse oder als Privatanleger man sich sagte, hey, es gibt Experten, die regelmäßig Firmen verfolgen. Wenn diese Firmen geniale Sachen machen und Erträge liefern, stellen die sicher, dass darin investiert wird und der Preis hochgeht. Wenn sie einen Mist bauen, dann deinvestieren sie und der Preis geht runter.
Das war wie so ein Kontrollmechanismus eigentlich.
Genau. Ja. Und solange das die Mehrheit des Marktes war, hattest du diesen Kontrollmechanismus, dann konntest du dir sagen, hey, ich kaufe den Index, weil der besteht, der Market is always right. Jetzt sehen wir langsam, unbemerkt eigentlich, in den USA bereits mehr als 50% der Aktien AUM, Assets Under Management, passiv investiert, in Japan 60. In Europa sind wir noch hinten drin, 30, aber gehen schnell. Ja, ja. Alle Outflows als passiv gehen in die aktiven, alle Outflows als aktiv
ins passiv,
gehen in die passiven Produkte. Ja. Und plötzlich, und wir sehen das ein bisschen, und jetzt geht es nicht in Marktkapitalisierungsindizes, sondern Equal Weight, weil das der neue Trend ist. Ja. Aber es wird kein Grund. Das hat nichts mit der Fundamentalbewertung oder mit der Leistung der Unternehmen mehr zu tun. Und wir sind vielleicht noch nicht ganz da, aber wir sehen es schon ein bisschen, dass viele Firmen Bewertungen haben, die eigentlich keinen Sinn machen, die nur durch passives Investieren erklärt werden können.
Ich verstehe deinen Punkt, habe ich jetzt so noch nie gehört, aber es macht Sinn. Man muss sich aber hinterfragen, weshalb ist es zu diesem Trend gekommen? Und da ist es natürlich dann wieder, ich meine, viele aktiv gemanagte Fonds haben den Benchmark nicht schlagen können, sind natürlich wesentlich teurer als ein passiv gemanagtes Instrument, weil das ist ja eigentlich einfach abzubilden. Also kann man da vielleicht den Vorwurf auch wieder ein bisschen zurückgeben an die aktiv gemanagten Fonds, wo dann sagt, hey, aber wenn du den Markt nicht schlagen kannst, wieso soll ich in dich investieren? Also es ist ein bisschen...
Bin bei dir, stimme dir zu. Du hast aber auch etwas Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, viele, und es stimmt sogar, die meisten 90% der aktiv gemanagten Wachstumsfonds in unserer Peer Group schlagen den Benchmark nicht über Jahre hinweg. Heißt aber auch, dass 10% es tun.
Da muss man diese 10% finden.
Ja. Man könnte sich damit beschäftigen, diese 10%, die nach Gebühren mehr Wert bringen als der Benchmark. Und da ist die Industrie, sagt sich, hey, wenn es die meisten nicht können, machen wir die Arbeit nicht. Hier würde ich sagen, also als Anleger würde ich wollen, dass meine Bank trotzdem die Besseren sucht. Ja. Und 10% ist ja nicht nichts. Wenn 10% der Krebstherapien funktionieren und die anderen nicht, machst du dann keine mehr. Ja.
Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Eben, man muss dann einfach diese 10% finden, das auch stimmt, da wieder ein bisschen Research betreiben, aber sehr, sehr guter Punkt. Ja. Glaubst du, dass Europa im Bereich Innovation hinter USA und China zurückbleibt? Also aktuell sind wir, was Innovation anbelangt, schon massiv dahinter. Wird sich das irgendwo das Blatt sich mal wenden? Was denkst du?
Wir machen ja Innovationsanalyse. Welche Innovationen sind relevant? Welche Firmen das machen, sehen wir dann am Ende, wo die Umsätze gemacht werden auch. Und da sehen wir gar nicht so schwarz für Europa. Wir sehen, was wir sehen, ist im digitalen Bereich. KI, Data, die ganze Infrastruktur dahinter. Cloud gibt es ja gar kein europäisches Unternehmen. Also SAP nutzt eine Amazon Cloud. Digital sind wir in Europa komplett weg vom Fenster. Aber im Bereich Industriegüter, Sensoren, alles, was in der Energiewertschöpfungskette wieder relevant ist, gibt es europäische Vorreiter. Und was mir ein bisschen Angst macht, ist in diesem Wahn oder Drang, jetzt auch digitale Vorreiter sein zu wollen. Erstens, ich glaube nicht, dass wir Catch-up machen können. Da wäre mein Ratschlag, wir sollen uns Alliierte suchen, die gleichgesinnt sind und mit denen zusammenarbeiten. Das macht die Schweiz eher als der Rest von Europa. Und sonst fokussieren auf unsere Stärken, sonst gehen die auch noch weg. Also dieser Fokus auf, komm, wir werden jetzt noch machen noch Rüstung und Digitales alles, dann vergessen wir, worin wir wirklich gut sind, haben wir das auch noch verloren.
Also so ein bisschen auch wie die deutschen Automobilhersteller plötzlich auf Elektroautos umgestiegen sind, obwohl eigentlich der Zug, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht, abgefahren war.
Ja, genau. Gute Analogie. Ja. Genau, ja.
Du hast es kurz angesprochen, die Schweiz. Wir machen das ein bisschen besser als Europa. Wie steht die Schweiz jetzt als Innovationsland da? Also wie schätzt du die Schweiz an? Sind wir ein sehr innovatives Land?
Es gibt genug Unternehmen in der Schweiz, die zum Beispiel auch in unserem Portfolio sind. Eins davon eine ABB, die man kennt. In unseren anderen Portfolios taucht noch eine Straumann auf, eine Medacta. Könnte noch einige andere erwähnen. Vielleicht dann wieder eine Meinung, eine persönliche, die aus unseren Analysen mitkommt. Die Schweiz ist regulatorisch gesehen eher an den USA orientiert, was eigentlich gut ist, auch im Gesundheitsbereich.
Wenig Regulation im Vergleich zu Europa.
Ja. Genau, und was die Schweiz auch gut macht, ist, es gibt ja ein Unternehmen, das habe ich erst kürzlich gehört, wer dahinter steckt. Wir haben ja Alphabet, wir haben Google in der Schweiz, wir haben Nvidia in der Schweiz, wir haben Innovationsvorreiter hier, die mit uns mitmischen, von denen wir lernen können. Und wer das ermöglicht, ist eine Schweizer Organisation, die heißt Greater Zurich Area. Okay. Greater Zurich Area heißt alles in der Schweiz. Und die bringen Firmen wie Nvidia und andere Innovationsfirmen, die wir brauchen können, in die Schweiz. Da kann ein Menschenaustausch, ein Ideenaustausch stattfinden. Und das finde ich genial. Und das macht die Schweiz anders als der Rest von Europa.
Also wir probieren da mit den Großen ein bisschen mitzuspielen und zumindest ins Land zu holen. Sprechen wir noch ein bisschen über dich, Evelyn. Du bist vom kleinen Schweizer Dorf zum Bold Woman Award gekommen. Wir haben über Innovation, Märkte, Zukunft gesprochen, doch halt hinter dem steckt ja immer eine eigene Geschichte. Du bist ja eigentlich fernab von Silicon Valley aufgewachsen oder der Wall Street. Aber hattest du schon immer das Gefühl, anders oder besonders ehrgeizig zu sein?
Ich war ein neugieriges Kind, kann ich sagen. Ich habe immer alles hinterfragt. Ich habe zum Beispiel hinterfragt, wieso man ein ganzes Joghurt oder nicht 2,5 essen kann. Wieso? Vielleicht habe ich meine Eltern
zur Weißglut getrieben.
Genervt, aber ich habe die Welt sicher sehr hinterfragt. Wollte aber sicher nie, hatte nie als Kind das Gefühl, ich will Unternehmerin werden oder so etwas. Aber ich war sicher neugierig und mir war wichtig, in der Schule gut zu sein. Das war aber eher auch, um meine Eltern zufriedenzustellen. Aber da hatte ich, ja.
Eben, also du hast ja an der ETH Zürich Ingenieurwissenschaft studiert, bevor du dann in die Finanzwelt gewechselt bist. Gab es da irgendeinen Moment, in dem du erkannt hast, dass dich die Märkte mehr finanzieren als die Wissenschaft an sich?
Dass mich die Märkte mehr faszinieren als die
faszinieren,
Wissenschaft.
Faszinieren, genau.
Ja. Was oder finanzieren.
Finanzieren
haben sie mich auch besser. Aber
Kann ich mir vorstellen. Oder ja. Besser faszinierend, ja. Weil du bist ja eigentlich von der Wissenschaft dann in die Finanzwelt gekommen.
Genau, also es ist nicht so, dass mich die Märkte haben mir, wie, das tönt jetzt komisch, aber als in der Finanzindustrie lernst du auch, wieso Sachen funktionieren, wieso nicht, weil sie auch Geld machen müssen. Ja. Jeder will irgendwo, das System muss ja so funktionieren. Und da habe ich zum Beispiel, wir hatten ein Projekt mit der Babyfood-Industrie an der ETH. Mhm. Und da haben wir herausgefunden, hey, aus Schafmilch könnte man viel besseres Babyfood, gesünderes machen als aus Kuhmilch. Und die Firmen, die das dann gemacht haben oder versucht haben, die sind kläglich gescheitert. Es kostet viel mehr, aus Schafmilch Babyfood zu machen. Und das war nicht das Problem. Der Konsument wollte nicht mehr bezahlen für dieses Babyfood. Interessant. Das heißt, man musste etwas machen, das wirtschaftlich war, dass der Konsument auch bezahlen will. Und deswegen haben wir Babyfood aus Kuhmilch, weil das einfach wirtschaftlicher ist.
Also es ist eigentlich das Interessante, dass du wie die Wissenschaft und dann eben auch der Finanzbereich zusammen als eines siehst, weil eben eine Wissenschaft alleine, die muss, wie du sagst, finanziert werden, die muss ja langfristig überleben können und auch, ja, die Konsumenten müssen auch bereit sein, diese Innovation dann auch anzunehmen.
Genau, und Machbarkeit heißt ja auch Verkaufbarkeit. Also dieses Babyfood war machbar,
aber nicht verkaufbar.
Aber wurde nicht gekauft.
Also nicht zu dem Preis, wo es dann auch profitabel gewesen wäre.
Genau.
Jetzt eben, du hast ja in verschiedenen Städten gelebt. Ich sehe da Los Angeles, London und natürlich im wunderschönen Zürich, wo du auch die Firma gegründet hast. Welche Stadt hat dich am meisten geprägt und wieso?
Hey, ich müsste sagen, jede anders. Aber wahrscheinlich der Ausflug in die USA hat mich in dem Sinne geprägt. Nicht, also ich war Fan von den USA, als ich wegging. Und als ich da war, war ich da nicht mehr. Also ich wurde ein bisschen auf den Boden der Realität geholt.
Also als du nach Los Angeles ausgewandert bist. Also du warst ein Riesenfan von Amerika und warst dort und dachtest vielleicht
nicht. War ein bisschen enttäuscht, muss ich
enttäuscht?
Sagen.
Enttäuscht?
Ja.
Vom Wetter oder von was?
Von allem.
Von allem, okay.
Aber ich habe da sicher in Los Angeles die größte Lernkurve meines Lebens. Und das war auch eine Funktion der Zeit, oder? Ich hatte da Lebensmittelwissenschaft, Biochemie studiert und war so mit meinem Kopf Wissenschaftlerin. Wenn man darauf das ganze Marktwesen, die Wirtschaft drauf tut, bringt das einfach viel schneller viel mehr Wert, als wenn man isoliert etwas versucht zu verstehen.
Und das hast du eigentlich in Amerika dann gelernt.
Genau, und das war auch super, dass ein amerikanisches Unternehmen hat das ermöglicht, oder? Also das sind die Amerikaner schon genial. Hey, stellen wir mal ein paar Leute, die Geschichte und Wissenschaften und andere Sachen gemacht haben und lassen die mal in der Finanzindustrie wüten, oder? Das fand ich noch genial. Aber vielleicht am meisten geprägt hat mich dann das Zurückkommen. Wenn du warst in Los Angeles, London,
Wie lange warst du eigentlich weg? Also
2,5 Jahre LA, 2,5 London, also gar nicht so lange. Und dann wieder in die Schweiz. Und das Zurückkommen in die Schweiz hat mich irgendwie daran erinnert, dass es hier doch noch recht cool ist und genial, ja.
Ja, vor allem, wenn man dann zurück nach Zürich kommt.
Pass auf.
Du hast mal gesagt, dass Geduld eine Strategie ist. Woher kommt dann diese Geduld in einer Welt, die eigentlich von Tempo besessen ist?
Nur mit einem System. Also ich bin überzeugt, eins der fundamentalen schlechten Merkmale des Menschen. Wir investieren ja, wir sind die hinter den Anlageentscheidungen immer noch, ist Ungeduld, auch meine. Und deswegen habe ich eine Firma gegründet. Ich habe das meinem Mitgründer damals gesagt, wenn ich eine Firma gründe im Anlagebereich, dann werde ich die Geduld einbetten in die Prozesse. Wir dürfen nicht bei der Singularity Group Entscheidungen in Zwischenphasen treffen. Wir dürfen nur zweimal im Jahr Entscheidungen umsetzen und diese Entscheidungen beruhen auf rigorosen Prozessen, wo du nicht emotional rumfuchteln darfst.
Also dass du eben nicht so auf gewisse Hypes oder News dann wirklich draufspringst und dann merkst, was haben wir überhaupt gemacht?
Genau. Ja, also das heißt, das ist nicht meine Geduld. Die habe ich mir auferlegt.
Die hast du dir
und allen in unserem Unternehmen.
Interessant.
Das ist noch manchmal unangenehm, aber...
Unangenehm?
Ja, jedes Mal, wenn du denkst, DeepSeek oder Tariff Announcements und die Kunden sagen, wieso macht ihr das nicht? Denkst du, ich würde auch was machen wollen, aber wir sind jedes Mal danach froh, dass wir nichts machen konnten.
Also das heißt, die Performance gibt dann schlussendlich deinem Ansatz recht. Was war die schwierigste Entscheidung, die du als Unternehmerin jemals treffen musstest?
Oh, immer alle schwierigen Entscheidungen haben mit Menschen zu tun.
Ja.
Einstellen, entlassen, all diese schwierigen, komischen Gespräche und Entscheidungen finde ich immer Die schwierigsten, aber auch die erfüllendsten eigentlich.
Die erfüllendsten, also wenn man dann wieder weitergehen kann, eigentlich so...
Ja, oder zuschauen, wie Leute sich weiterentwickeln, wie man sich selber kennenlernt in solchen menschlichen Angelegenheiten.
Eben, du hast ja im 2025 den WWE Glick Bold Woman Award erhalten. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Was hat diese Auszeichnung für dich persönlich bedeutet?
Veuve Clicquot, ja, das ist dieser Champagner. Ja, ich früher auch nicht, jetzt muss ich. Nein, das war eine Witwe, eine junge Dame, die Witwe wurde und dann das Sparkling Wine Business des Mannes übernommen hat und das in eins der größten Champagner-Fabrikationen und Weinfirmen umgewandelt hat.
Also eine inspirierende Geschichte eigentlich.
Genau, und dieser Award wird an Frauen vergeben, die auch etwas Inspirierendes umsetzen. Und das war für uns als Unternehmen genial, weil die Finanzbranche, Asset Management, ist sowas von, wird nicht als sexy oder irgendwie genial oder
ein
innovativ.
Bisschen trocken, ja.
Genau, das heißt, diese Industrie ist immer negativ in den Medien. Und dass eigentlich jetzt ein Licht auf diese Branche gezeigt wird, das war schön für uns. Und wenn du in so einer Industrie, die eben passiv geht, aktive Produkte machst, findest du nicht so viele Leute, die mitmachen. Das heißt, das war für mich schön zu sehen, dass meine Mitarbeiter, die Leute, die in uns investiert haben, sehen konnten, dass das auch wahrgenommen wird. Das war ein schöner Effekt.
Die ganze Geduld dann sich schlussendlich auch ausgezahlt hat.
Genau.
Sehr
ja.
Schön. Eben wenn du jetzt, eben du bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, habe ich glaube schon dreimal erwähnt, den Namen schon wieder vergessen, ist wirklich ein Nunningen oder so.
Genau, aber, richtig.
Ja. Eben wenn du jetzt an das kleine Mädchen denkst, wo du aufgewachsen bist, was würde es wohl sagen, wenn es dich jetzt sehen würde?
Weil du bist das Mädchen, Nunningen, für die Zuhörer, ist ein kleines Dorf im Kanton Solothurn in der Nähe von Basel. Und die Schweizer wissen ja, dass es einen kleinen Nicht-Konflikt oder etwas gibt zwischen Zürich und Basel. Und dieses Mädchen würde wahrscheinlich denken, hey, jetzt bist du doch noch im huren Zürich gelandet.
Also das Mädchen wäre ein bisschen schockiert, wo du jetzt leben würdest, aber dennoch glaube ich stolz, was du erreicht hast in dieser Zeit.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das war Unlocked, präsentiert von SwissQuote. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Daumen hoch. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Evelyn.
Danke dir.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. SwissQuote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.